Das ist schön, dass Sie sich heute Morgen trotz dieses etwas rutschigen Wetters und doch glatten Straßen aufgemacht haben. Das ist ein Angebot unseres Gottes, dass er uns beschenken will, auch durch solche Festtage und wir Zeit haben, um über sein großes Evangelium nachzudenken. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir singen von dem schönen Weihnachtslied Jauchze dir Himmel 33, die ersten drei Verse.
Thank you.
beten. Herr Jesus Christus, unser Singen, unser Loblied, das bleibt so bruchstückhaft. Aber wir wissen uns verbunden mit den großen Chören, die dich jetzt vor deinem Thron anbeten. Und das, was wir gesungen haben, meinen wir, dass die ganze Welt mitjauchzen muss, dass es einen Weg gibt heraus aus dem Elend, heraus aus dem Unfrieden, heraus aus der Finsternis, heraus aus der Sünde. Wir danken dir, dass wir dein Evangelium haben, dass du zu uns redest. Wir möchten dich jetzt auch bitten in diesem Gottesdienst, dass du jedem dies ganz konkret zusprichst, dass keiner unter uns ist, der es nicht versteht, der es nicht im Glauben annehmen kann und der nicht das Wunder deines Kommens erfährt. Sei du jetzt mitten unter uns und rede zu uns durch dein wunderbares Weihnachtsevangelium. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Amen. Posaunen blasen uns nun Choral, ich stehe in deiner Krippen hier.
Die heutige Schriftlesung steht im Brief des Paulus an die Kolosser, Kolosser 1, Vers 13 bis 20, in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 211. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in welchen wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften, oder Reiche, oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles aus ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen solle und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden mache durch das Blut an seinem Kreuz. Wir singen nun vom Lied 21 die Verse 1, 2, 5 und 6. Die Posaunen spielen einen Vers voraus.
Lesen Lukas-Evangelium, Lukas 2, Verse 25 bis 35. Lukas 2, 25 bis 35. Es ist wieder gut, wenn Sie Ihre Bibel zur Hand nehmen und das mitverfolgen. Wir sind es ja gewohnt, in diesen Weihnachtstagen, dass wir die Gestalten an der Krippe beobachten. Die Hirten oder die Weisen, die kommen aus der Ferne, aber relativ selten sprechen wir von Simeon. Morgen wollen wir von der Hanna noch reden. Siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden, er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist Gottes getrieben in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, dann nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Herr, werde uns auch durch dieses Wort ganz groß. Amen. Mich lockt das immer, diesen Personen nachzudenken, was das wohl für Leute waren. Es interessiert einen doch, was wohl aus den Hirten geworden ist, wie ihr Leben weiter verlief. Es ist interessant, in der Bibel tauchen sie nur ganz kurz auf und ein Lichtschein fällt auf sie. Man sieht sie ganz kurz dastehen. Warum schildert die Bibel nicht mehr vom Leben dieser Leute? Sie will uns eindrücklich sagen, das Wichtigste in unserem Leben ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das, was uns sonst bewegen mag heute Morgen. Es kann alles zurücktreten. Ob bei den Hirten, ob bei den Weisen, die aus dem Morgenland kommen, ob bei dem Simeon, bei der Hanna, der Augenblick, wo man vor Jesus steht. Das ist der Mittel- und Angelpunkt eines Lebens. Und von dem aus kommt alles ins rechte Licht, bekommt alles seine Bedeutung und hat alles seinen Wert. Aber jetzt wollen wir doch den Simeon uns anschauen. Ich möchte sagen, ein besonderer Mann war er. Wir wissen doch mehr von ihm. Es fängt hier an, siehe. Warum? Achte drauf. Schau mal her. Da war einer, der fiel aus dem Rahmen. Der war anders als die Leute sonst zu Jerusalem. Da gab es viele Leute. Das ist ein wichtiger Hinweis. Menschen, mit denen Gott handeln will, das sind nicht bloß einfach solche Abbilder ihrer Zeit. Ein Einzelner, ein außergewöhnlicher Mann. Ich denke auch immer darüber nach, wenn ich an Sie denke, wie wir so in der Predigtgemeinde zusammen sind. Manche von Ihnen sind allein da. Und der Ehegatte geht nicht mit. Oder allein von einer Familie, allein von einem Haus. Sieh, da war auch einer in Jerusalem, ein Einzelner. Der hatte offene Ohren für das, was Gott tut. Mit dem konnte Gott reden und handeln. Siehe, da war einer, Simeon, einer herausgehoben. Nicht, weil er besser war oder mehr war als die anderen, aber weil er die Ohren offen hat. Für das, was Gott ihm sagen will, weil er Gott dienen will mit seinem Leben. Ein außergewöhnlicher Mann, der nicht einfach so wie die anderen dahin lebt, der sich nicht an den täglichen Sorgen genug sein lässt, und der Gott sucht. Und dann steht da, dieser war gerecht. Hoffentlich kann man das von uns sagen. Er war gerecht, nicht selbstgerecht. Er war gerecht. War zuverlässig. Er hatte eine Sorge, dass unter dem Geld in seiner Tasche falsches Geld sein könnte, das auf unrechte Weise erworben war. Er hatte Angst vor der Unredlichkeit. Er wollte treu und wahrhaftig sein, auch in seinen Worten. Es war ihm wichtig, zuverlässig zu sein. Ein gerechter Mann. Die Bibel schätzt das hoch. Und sie nimmt das nicht so, dass man einfach sagt, in der Welt sind eben alle sündig. Das gehört zu Simeon, ein Gerechter, und wir wollen unsere irdische Gerechtigkeit sehr ernst nehmen und erfüllen nach der Gerechtigkeit Gottes. Darum ist er sicher aufgefallen, weil er nicht bloß einfach sagte, was man heute tut. Er wollte nach den Ordnungen Gottes leben, nach den Geboten. Wir wollen es auch unseren jungen Leuten sagen. Euer Leben kann nur gesegnet werden, wenn ihr gerecht nach den Ordnungen Gottes lebt. Das wissen wir doch, dass alle Zeit, nicht nur das 20. Jahrhundert, die Gebote Gottes umstoßen und von neuen Ordnungen und neuen Praktiken reden. Er war gerecht. Das war für ihn verbindlich, gültig. Gottesfürchtig. Das stand hinter seiner Gerechtigkeit. Das hat ihn offenbar nicht umstoßen können, ob er einen größeren Gewinnschnitt machen könnte. Oder was er in der Welt alles noch werden kann. Er fürchtete Gott und er hat die eine Sorge gehabt, sein Leben vergebens vor Gott zu leben. Warum war er gottesfürchtig? In der alten Bibel stehen ja zwei andere Worte. Da steht für gerecht, fromm. Es wäre schön, wenn das so wäre, fromm und gerecht. Dass das ineinander geht. Vertrauenswürdig und ehrbar Gott gegenüber. Etwas später steht noch da in diesem Abschnitt, dass er sich als Knecht Gottes wusste. Er wollte nur Gott den Weg bereiten. Das sind Leute, mit denen Gott handeln kann und die er würdigt, einen Blick zu haben auf den Herrn Jesus und ihn zu erkennen. Dann lesen wir hier, dass er geistliches Leben hatte. Die Bibel unterscheidet zwischen unserem physischen Leben, das wir von der Geburt haben, oder einem geistlichen Leben. Er war mit Gott in einer Verbindung, der natürliche, normale Mensch. Der versteht jede Zeitung, der versteht jede Nachrichtensendung im Radio, aber er versteht Gottes Wort nicht. Dazu braucht man geistliches Empfinden. Das heißt, den Geist Gottes, der uns erst für die Gedanken Gottes ein Verständnis gibt. Simeon war ein Mann, der vom Heiligen Geist erfüllt war. Gäbe Gott, dass das auch von uns gilt, dass wir den Geist Gottes haben. Wir haben die letzten Predigten immer wieder davon gesprochen, dass wir darum bitten dürfen, Herr, gib mir deinen Geist in Fülle. Und da konnte Gott mit ihm reden. Ein paar Mal steht's da im Vers 26 und dann weiter. Gott hat durch seinen Geist mit ihm geredet, er hat ihn durch seinen Geist geführt, er hat ihn geleitet. Mit solchen Leuten kann Gott reden. Man kann natürlich Voraussetzungen nennen, dass Gott in uns wirken kann. Wir müssen geistliche Menschen werden. Muss ich es nochmal sagen, dass wir das Wort geistliche für Pfarrer nie mehr verwenden. Das hat damit gar nichts zu tun. Geistliche, das sind Menschen, die den Geist Gottes haben. Sie sind hoffentlich geistliche Menschen. Das hat mit dem hauptamtlichen Gehalt gar nichts zu tun. Das ist eine Praxis, die aus dem falschen Denken in der katholischen Kirche kommt, wo die Geistlichen eine Stufe höher gerückt werden. Wir wissen, dass alle, die sich öffnen für den Geist Gottes, Geistliche sind und dass hier nicht zwischen den Amtsträgern und den Profis und den Gemeindegliedern eine Kluft aufgerissen wird. Sie brauchen den Geist Gottes, sie müssen Geistliche sein, wenn Gott mit ihnen reden will und wenn sie das Geschehen Gottes verstehen wollen. Er wartete auf den Trost Israels. Er wartete. Bibelkenner erinnern sich, dass das ja schon beim Jakob genannt ist. Herr, ich warte auf dein Heil. Und da sehen sie erst, wie Israel bis heute von einer unerfüllten Hoffnung lebt. Sie warten, sie warten. Auch die ganze Not des Todes, über die man ja keine Hoffnung hatte, und immer wieder, was wird denn werden, dieser Simeon, steht nicht ausdrücklich da, dass er alt war, aber vermutlich war er alt, sonst würde nicht so viel dauernd von seinem nahen Sterben gesprochen sein. Und lässt du deinen Diener in Frieden fahren? War doch ein alter Mann. Und das ist ja die Frage, was ist mein Leben, wenn ich sterbe? Er wartete, aber nicht bloß, um noch ein Jahr länger zu leben, sondern er wartete auf den Trost Israels. Und hier wird deutlich, wie der Simeon in der Bibel gelebt hat. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen die Bibel aufschlagen. Das kommt ein paar Mal im Jesaja vor. In diesem Teil des Buches Jesaja von Kapitel 40 bis 55, wo es anfängt, tröstet, tröstet mein Volk. Es soll eine Tröstung widerfahren. Und wir haben das Wort Trost ja so abgewertet und abgewirtschaftet, dass wir meinen, das wäre das Vertrösten. Das ist in der Bibel was ganz anderes. Das ist die Ermahnung, das ist der Zuruf. Ruft es zu, ermutigt sie. Er wartete auf die große Ermutigung Israels. Irgendwo muss doch die Hoffnung herkommen. Er hat sein ganzes Leben darin gesehen, dass Gott noch einmal handelt. Wenn man jetzt immer wieder hört im Radio, über was alles in den Weihnachtspredigten gesprochen wurde, ich habe wenig Hoffnung von dem, was Menschen tun, auch in dem Unheil der Welt. Ich glaube nicht, dass Menschen versöhnen. Ich glaube nicht, dass Menschen Gerechtigkeit wiederherstellen. Wenn ich das sage, dann sind ein paar immer wieder verletzt, als ob ich den Mut nehmen wollte. Verstehen Sie, warum das Wort Polen in meinen Predigten bis heute nicht vorkam? Weil ich nichts erwarte von Menschen, aber vom Trost Israels, vom Kommen Gottes in das Elend der Welt, auch zu den Menschen, die heute in sibirischen Zwangslagern leben, auch zu Menschen, die heute hungern, vom Trost. Und dann sagen wir aber, das muss doch auch etwas Habhaftes sein. Unser Herr Jesus, der kann hier und da seine Wunder tun. Aber er hat immer wieder gezeigt, dass die Hoffnung in den Leiden der Welt in ihm ruht. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gestern nach der Predigt bin ich noch kurz ins Katrinenhospital zu unserer Schwester Ingrid Schulz, eine junge Schwester. Schon ein paar Hirnoperationen dort. Sie hört auch diese Kassette. Und dann sind so viele Fragen vor unserem kranken Leib. Wir freuen uns über Durchhilfe und Besserung. Und doch wissen wir, dass der Trost, von dem unser Leben lebt, die Ermutigung, der Zuspruch, nicht kleine Wunder sind, sondern dass mich Jesus hält alle Tage, dass ich sein Kind sein darf, dass er mich erlöst und herausreißt. Er wartete auf den Trost Israels. Darauf wartete er voll Sehnsucht, dass das doch sich erfüllt über seinem Volk. Und wir können heute nur wünschen und beten, dass doch die Menschen, gerade in Israel, den Trost Israels entdecken. Dort wird nur das Heil liegen, die Antwort auf alle Sehnen. Und jetzt wollte ich, dass es jeder in unserem Gottesdienst noch einmal für sich begreift. Da liegt für mich der Trost. Es gibt in diesen Weihnachtstagen viele bedrückte Leute, die traurig sind über ihre Einsamkeit, über ihre Leiden, über ihre ungelöste Zukunft. Da liegt der Trost Israels, wo der Herr zu uns redet und zu uns kommt. Für dich ist er gekommen, dich meint er und bei dir will er einkehren. Er lässt sich finden. Er hat dieses Warten des Simeon erfüllt und hat es ihm noch einmal zugesprochen, dein Warten wird nicht vergeblich sein. Das sieht für uns so armselig aus, der Simeon macht gar nichts, der tut gar nichts Großes und das ist so groß, zu warten, bis Gott zu uns kommt, uns begegnet. Zweitens, Simeon erkennt die Weltbedeutung. Das erste war, ein besonderer Mann war es, dieser wartende, gerechte, gottesfürchtige Simeon. Er erkennt die Weltbedeutung. Jetzt muss ich Ihnen noch erzählen, wie das war. Dort oben im Vorhof der Heiden, dort oben muss es sich abgespielt haben. Dort war ja ein wildes Treiben. Waren es 8000 Menschen, waren es 10.000 Menschen, die an so einem normalen Werktag morgen dort oben im Vorhof der Heiden sich versammelten? Es war ein wunderschönes Gebäude. 11 Meter hoch waren die Säulen, der Hof war getäfelt, aber es spielte sich dort das wilde Treiben ab. Dort waren die Opfertiere angebunden. Die Schafe blökten, die Tauben gurrten, Die Wechsler mussten das Geld dort umwechseln, denn im Vorhof der Heiden durfte man ja noch das heidnische Geld haben mit dem Kaiserbild. Das musste erst dort oben umgewechselt werden, denn nur das Tempelgeld durfte in die Opferbüchsen geworfen werden. Und drüben, vor dem Heiligtum, im inneren Vorhof, dort wurden die Opfer gebracht. An diesem Morgen wurden 10 Ochsen hinuntergestoßen und wurden geschlachtet. Sie müssen sich das vorstellen, wenn die Eingeweide verbrannt wurden, wie dieser Rauch über diesem Tempelbezirk lag und dunkle Wolken hinüberzogen. Die wussten etwas von der massiven Last der Schuld, die über uns lag. Und dort wurde gesprochen und diskutiert. Ich habe extra in einem Buch noch nachgeschlagen. Ich darf so praktisch sagen, im Vorhof der Heiden ging es so ordinär zu, dass man noch auf den Boden spucken durfte. Das haben sogar die Rabbinen erlaubt. Jesus hat ja auch diesen Vorhof gereinigt. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und dort steht der Simeon und guckt, immer wenn er Babys sieht. Die Leute hätten denken wollen, der will die Babys alle entführen. Was hat der alte Mann, dass er immer den Babys nachguckt? Das ist doch komisch. Da wird die Mutter ihn nur fester an sich genommen haben. Und da sieht er dieses Baby und geht drauf zu und dann steht er da. Wie wird das gewesen sein für Maria und Josef? Sie müssen sich's plastisch vorstellen. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht unter diesen vielen Menschen, wie wenn sie mitten durch die Königstraße oder durch die Schulstraße gehen. Plötzlich kommt jemand auf sie zu und sagt, da, ich sehe es. Simeon, hast du keine Zweifel? Hast du denn gar keine Zweifel, ob das der Heiland ist? Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Also Heiland, in der Bibel werden ja andere Leute als Heiland genannt. Einen, den ich immer sehr bewundere, der Simson, der das elterliche Klavier vom einen Zimmer ins andere trug, ohne dazwischen absetzen zu müssen. Verstehen Sie, das war so ein Mann mit dieser unheimlichen Körperkraft. Oder der Gideon, der das Volk befreit, das waren Heilande. Und nun dieses Kind, das ist der Heiland? Das ist der Heiland, der soll helfen können. Hatte er gar keine Zweifel? Simeon hatte keine Zweifel, ganz bestimmt keine Zweifel. Weil er wusste, dass Gott durch das Verborgene und Verachtete sein großes Heil schafft. Wir haben immer so einen Blick, dass uns das Große einleuchtet. Und wir wollten auch immer wieder uns selbst viel stärker sehen, uns viel mächtiger sehen. Nein. Durch das Arme und Elende wirkt Gott, durch das Kranke. Das ist nicht wahr, dass wenn Jesus segnet, alles leuchtend, groß, gesund und voll Erfolg sein muss. Das stimmt ja gar nicht. Und Simeon versteht das sofort und geht drauf zu und dann weiß er, was durch dieses Kind geschehen wird. Ein paar unter uns, die können Griechisch, denen darf ich es auch noch sagen. Das ist so ein typisches Übersetzungsproblem. Es steht nicht da, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das würde im Griechischen heißen, Soter. Steht nicht da. Es heißt auch nicht, meine Augen haben dein Heil gesehen. Das würde Soteria heißen. Sonst steht hier das Wort Soterion. Das heißt, dein Rettungswerk habe ich gesehen. Über diesem Kind habe ich das Ganze begriffen, was du tun wirst. Dein großes Errettungswerk über dieser Welt. Und das nennt er gleich in seiner universalen Weltbedeutung. Dort im Vorhof der Heiden. Auch die Ungläubigen durften dort herzu, auch die nicht zum Volk Israel gehörten, dort sieht er's und sagt, nicht dort oben, wo jetzt diese Ochsen auf den Brandopferaltar gelegt werden, nicht dort, wo das Allerheiligste ist, sondern hier geschieht das Große im Vorhof der Heiden. Und das wird Licht bringen zu erleuchten, alle Heiden. Wieder sehen Sie, dass der Simeon in seiner Bibel zu Hause war und wir sollten Bibelkenner sein. Jesaja 52, Vers 10, da steht es doch, dass der kommende Messias ein Licht sein wird und alle aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Daran knüpft doch der Simeon hier an. Alle Worte, die er hier sagt, stammen vom Alten Testament, von den Propheten. Und darüber spricht er nun. Was meint er denn mit Licht? Über diesen Völkern lastet die Finsternis. Und noch einmal will ich es Ihnen sagen. Wenn wir bloß Polen sehen, ich achte es nicht gering, Sie kennen mein Engagement. Von unserem Missionsbund sind in diesem Jahr viele Autos nach Polen gefahren. In allen möglichen Hilfen.
Aber die ganze Welt liegt unter der Finsternis, die ganze Welt, auch unser Stuttgart. In seinem ganzen Reichtum und Wohlstand, in der Finsternis, unter den dämonischen Mächten, Menschen gebunden in den Häusern hin und her. Und wenn man ausschläft und doch keinen Frieden hat, wenn es keine Versöhnung unter den Menschen gibt, wenn die Ehen zerbrechen, wenn die Sinnlosigkeit des Lebens gespürt wird, wenn man nur noch sein Leben bewältigen kann, indem immer mehr Alkoholiker werden. Das ist doch Dunkelheit, die über unseren Völkern liegt, die über der Welt liegt. Hell wird es da, wo Jesus erkannt und verstanden wird und wo sie ihn sehen. Da weist der Simeon drauf hin und sagt, da ist das Licht angebrochen und von diesem Licht Jesus her. Nur dort kann man sein Leben bewältigen. Nur von dort her können sie ihre schwache Kraft verstehen. Nur von dort her können sie ihre Einsamkeit bewältigen. Nur von daher können sie Ja dazu sagen und es als Geschenk annehmen. Nur von daher können sie mit dem Leid fertig werden in ihrem Leben, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Und dann sage ich, das wünsche ich unseren polnischen Brüdern und Schwestern, dass sie das Licht Jesus sehen. Die Lage ist noch viel katastrophaler, als die Leute denken, aber das Licht Jesus, wo man durchhalten kann, auch unter Tyrannei und Diktatur, aber auch hier. Mein Leben wird verständlich und selbst das schwere Geschehen in der Welt wird verständlich vom Licht her. Und das mit dem Frieden. Frieden von Jesus. Auch wenn die Tyrannen wüten. Frieden. Auch wenn meine Zukunft dunkel sein mag. Frieden in Jesus. Und er weiß um den Widerspruch, das muss ich doch noch sagen, von dem Simeon. Das ist das Dritte. Wir haben die besondere Art dieses Mannes betrachtet. Wir haben darüber nachgedacht, wie er die Weltbedeutung kennt, die universale Bedeutung Jesu. Universal, aber ich muss doch Ja dazu sagen, eine Beziehung zu ihm kriegen. Das Dritte noch, er weiß um den Widerspruch. Er sagt, der wird gesetzt werden zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Noch einmal, der Simeon ist ein Mann, der in der Bibel lebt. Und Sie müssen suchen, wo steht denn das? Jesaja 8,14. Genau dort, wo von diesem Zeichen Immanuel steht. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Den wird man Immanuel nennen. Und sofort sagt Jesaja, diesem Zeichen wird widersprochen. Die Menschen werden dagegen stehen. Und so wird dieser Immanuel zum Fall vieler wirken. Denn viele werden sich an ihm nur stoßen. Sie werden ihn wegdrücken. Und andere werden gerade zu ihm finden und an ihn gläubig werden. Wir haben heute nach der alten Tradition unserer Kirche den Stephanustag. Das haben unsere Vorväter so geordnet, dass man mitten in der Weihnachtsfreude erinnern soll, wie es Märtyrer gibt, die auf der Seite stehen. Jesus kommt und dem wird widersprochen. Und das Nein wird ihm zugerufen. Und die Maria muss es hören aus dem Munde Simeon. Das Kommen Jesu bewirkt Scheidung. Mir fällt das unheimlich schwer, wenn ich merke, Menschen lehnen dieses Wort ab. Sie interessieren sich nicht dafür. Ich wollte doch allen Menschen das nahe bringen. Warum kann ich das nicht besser? Mir fällt es so schwer, wie viele Menschen ich auch von diesem Gemeindebezirk, die noch die Zugehörigkeit suchen zu unserer Kirche, nicht erreicht werden vom Licht des Evangeliums. Und Jesus spricht davon, Simeon spricht davon, dass es zu einem Fall wird, zu einem Anstoß, zu einem Ärgernis und die Menschen sich an Jesus ihr Verderben holen. Über der Verkündigung geschieht genau dies. Ich habe mir vor kurzem ein Buch besorgt, in englischer Sprache, 600 Seiten in großem Druck, in großer Ausgabe. Der Druck ist gar nicht besonders groß. Die christlichen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Dass man das einmal sieht, wie heute der Widerspruch losgeht. Dort wird berichtet von einer Krankenschwester, man weiß das ja alles nicht, 1970 im Gaza-Streifen von palästinensischen Terroristen ermordet, eine Missionsschwester. Und dort schreibt der Leiter dieser Mission, es sind amerikanische Baptisten zurück. Wir wissen, wie dringend eine Krankenschwester heute gebraucht wird im Missionsdienst. Aber wir wissen auch, dass der Herr seiner Ernte besser als wir weiß, was seine Arbeit nötig hat. Ihm passt es manchmal, seine besten Diener zu benutzen, um ihr Zeugnis zu versiegeln, indem sie ihr Leben hinlegen als das Ende ihrer Tätigkeit hier in dieser Welt. Und auf diese Weise macht Gott den Fortschritt im Bau seines Reiches. Das stille Grab dieser Schwester wird ein dauerndes Zeugnis zu sein für den hohen Ruf Gottes. Missionare werden es sehen und daran denken, welch einen großen Auftrag sie haben, die Liebe Christi auszubreiten über die ganze Welt. Und Nichtchristen werden an diesem Grab stehen und sich erinnern, dass Gottes Liebe in Jesus gesandt ist, hinein in die Welt zu unserer Erlösung, um fortwährend Botschafter auszusenden, die diese Erlösung bekannt machen. Was mir wehtut, wo ich mich oft schäme, wir sind so schweigende Leute geworden. Wir wagen es nicht mehr, in diesen Widerspruch hineinzutreten. Und heute ruft uns Simeon auf, dieses Licht Jesus will hineinleuchten, auch in die Finsternis unserer Stadt. Seien Sie ein Zeuge. Nehmen Sie es selbst auf und tragen Sie es weiter, auch wenn Sie allein stehen in Ihrem Geschäft. Seien Sie ein Zeuge. Es fällt mir jedes Mal noch schwer, wenn wir als unten auf der Königstraße stehen. Nicht wegen der Zwischenrufe. Nicht wegen derer, die vorbeigehen, sondern zu wissen, man vertritt eine Botschaft, die bei so vielen nicht trifft. Und man denkt immer wieder, du machst es sicher falsch. Andere könnten es sicher besser als du. Denken Sie nie so. Das ist nicht eine Frage Ihrer Tauglichkeit, sondern das muss im Widerspruch gesprochen werden. Und eine Maria muss lernen, dass sie Teil hat am Leiden Jesu und an seinen Wunden, dass sie seinem Tod gleichgestaltet wird. Darum hat eine Gemeinde auch immer die Erinnerung daran bewahrt, dass in der ganzen Christfreude wir mit teilhaben an der Verachtung Jesu. Und dass eine Gemeinde sehr unvollständig und armselig ist und ihr Zeugnis auch immer nur einzeln erreicht. Und dass wir die Gemeinschaft der Leiden Christi haben. Darum gehören wir auch mit denen zusammen, die heute leiden, um ihres Zeugnisses willen, die ihr Leben dran geben, um dieses Evangelium weiterzutragen. Das soll uns aufrufen, dass wir noch viel fröhlicher und williger ihm dienen. Darum sind wir so dankbar für diesen zweiten Christfeiertag, weil er uns dorthin führt durch unseren Simeon, dass dieses Licht die einzige Hoffnung der Welt ist. Sie werden vielen Menschen begegnen in den nächsten Tagen, verzweifelte Menschen, hoffnungslose Menschen, traurige Menschen, kranken Menschen, sagen Sie ihnen vom Licht in Jesus weiter. Und das kann geschehen, dass der Geist Gottes auch die Augen öffnet. Das erbitten wir in allem Widerspruch, dass das heute geschieht, dass Menschen sein Heil entdecken. Amen. Nun singen wir vom Lied Fröhlich soll mein Herz springen, 27, die Verse 7, 8 und 9.
Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Herr, du hast diesem Simeon Einblick gegeben, dass er dich erkannt hat. Wir wollen von dir auch diesen klaren Blick haben. Gib uns deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen und dass wir auch den Blick haben und dich als den Herrn und Heiland der Welt, unseren Erlöser, anbeten können. Wir stehen immer wieder in Gefahr, dass Sorgen und Ängste und Not dies alles erdrückt. Und wir bringen dir auch immer wieder die Not unseres Zweifelns. Herr, das ist uns sehr leid. Und wir bekennen dies vor dir. Du redest doch so deutlich zu uns. Du willst unseren Glauben festmachen, dass wir dir dienen. Darum gib uns auch jetzt diese Stärkung aus diesen Weihnachtstagen, dass wir neuen Zeugenmut haben. Gerade dort, wo Widerspruch ist, unerschrocken von dir zu sagen. Wir möchten dich auch bitten, dass du diesen Zeugengeist wieder gibst in unserer ganzen Kirche. Dass wieder dein Evangelium gepredigt wird, dass wieder Missionsgeist erweckt wird. Dass wir hingehen zu den vielen Millionen Menschen in unserem Land und in der ganzen Welt, die noch nie richtig von dir gehört haben. Herr, das ist unsere Schuld, die uns anklagt und die uns bewusst wird. Wir danken dir auch für das Zeugnis der Märtyrer in unseren Tagen, die ihr Leben geopfert haben für deine große Sache. Es ist uns leid, dass wir oft so bequem und so selbstsüchtig sind und nicht alles einsetzen, um dein Evangelium weiterzutragen. Wir danken dir auch für die gewisse Hoffnung, die du schenkst, wie du einen Simeon festgemacht hast, dass er fröhlich seiner Todesstunde entgegenblicken konnte, weil er wusste, es geht in deine Herrlichkeit. Mach du dies auch allen klar, die vor dieser Schwelle stehen. Du kannst alle Angst wegnehmen durch deine Gegenwart und durch den Glauben an dich. Gib uns, solange wir in dieser Welt sein dürfen, diese Gewissheit in dir, dass wir auch gerade im Sterben heimkehren dürfen zu dir und dass wir in deine vergebende und barmherzige Hand fallen. Darum bitten wir dich auch ganz besonders jetzt für die Kranken, die leiden. Lass du ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis, die sie umgibt. Und auch die Sterbenden sei du ihnen nahe. Und gib ihnen Erkenntnis deines Heils. Wir möchten dich auch für die Welt bitten in ihrem Unfrieden, für all die Völker, auch von all den Notgebieten, von denen wir in diesen Tagen reden. Von Polen, aber auch von all den anderen Ländern, wo Menschen leben unter schwierigen Verhältnissen. Dein Evangelium wird auch dort gepredigt. Lass es jetzt auf offene Ohren treffen, dass viele an dich glauben und in dir selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen noch vom Lied 27, den 10. Vers.
Thank you.
jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst findet eine Orgelmusik statt, der ich freundlich einladen will. Etwa eine halbe Stunde dauert sie. Wir haben an allen Sonntagen und Feiertagen Gottesdienste um 9:30 Uhr. Den ersten Gottesdienst um 10:45 haben wir wieder am 10. Januar. Am Silvesterabend haben wir Gottesdienst um 18 Uhr, um 6 Uhr abends. Anschließend haben wir das Abendmahl. Also wir machen einen kleinen Einschnitt, man kann auch nur beim Gottesdienst dabei sein. Das Opfer heute, das wollen wir in diesen Weihnachtstagen geben für die Arbeiter-Karmel-Mission. Sie wissen, dass es mir immer leid ist, wenn wir in den Weihnachtstagen nur an die leiblichen Nöte denken. Eine solche Aufspaltung kennt Jesus nicht. Dass ein Heil nur auf die materiellen Güter beschränkt bliebe, wie es oft in den Weihnachtstagen auch in unseren Opfergaben den Anschein hat. Das freut mich so, dass die Missionen immer beides zusammensehen. Leibliche Hilfe und die Predigt. Ich halte es nicht für gut, wenn wir leibliche Hilfe allein geben. Das ist zu wenig. Die Missionen haben es, das wissen Sie, seit 150 Jahren immer miteinander getan. Eins mit dem anderen. Karmelmission tut den wichtigen Dienst in den Orientländern unter Moslems. Gerade dort im Gaza-Streifen, wo diese amerikanische Missionsschwester gearbeitet hat, von einer anderen Mission, oder wo das ist, in dem Landstrich, wo Jesus geboren ist, wo doch so viele auch der arabischen Menschen das Heil in Jesus nicht kennen. Schwerpunkt der Hilfe gegenwärtig im Libanon. Man vergisst das ja alles, wie auch dort die Waffen reden, wie die Unruhe bleibt, auch in den Weihnachtstagen. Dass dieser Dienst der Karmelmission weiter geschehen kann, der bis zu den Moslems nach Indien hinüberreicht, in all den Staaten, auch in den Staaten, über die man nicht reden darf. In den völlig, scheinbar völlig verschlossenen Golfstaaten, in denen es gar keine freie Predigt des Evangeliums geben kann, die zu den verschlossensten Ländern dieser Welt gehören und in denen sich auch in diesen Tagen verbotenerweise und heimlich eine Gemeinde sammelt. Der Jesusanbeter. Dafür wollen wir heute unser Opfer geben. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.